Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Eine Woche vor den Europawahlen wirbelt ein FPÖ-Skandal die politische Landschaft in Österreich durcheinander. Wir fragen gleich nach den Folgen für die EU. Die Kluft zwischen den politischen Eliten und dem Volk im Herzen Europas in Ostfrankreich ist in dieser Woche unser Schwerpunktthema. Wir starten unsere Reportagereihe mit den Gelbwesten-Protesten in Straßburg, dem Sitz des Europaparlaments. Und wir schauen auf einen Europawahlkampf, den es so eigentlich gar nicht mehr geben sollte. Die Briten und der Siegeszug der Brexit-Partei, auch das ein Thema in dieser Sendung. Es war eine politische Bombe an diesem Wochenende in Österreich, die Veröffentlichung des Skandalvideos um den langjährigen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Gegenüber einer angeblichen russischen Oligarchin hatte der Parteichef kriminelle Zusagen gemacht. Als Vorsitzender der FPÖ ist Strache umgehend zurückgetreten, als Vizekanzler ebenfalls. Was aber mit den anderen FPÖ-Ministern im Kabinett passiert, bis zu den vorgezogenen Wahlen im Herbst, ist bislang offen. Dabei zeigt sich Bundeskanzler Sebastian Kurz erschüttert über die Einblicke, die das heimlich aufgenommene Video ermöglicht.
Genug ist genug. Was über mich in diesem Video gesagt wird, von Beschimpfungen bis hin zu sehr derben Anschuldigungen und Unterstellungen, das ist alles eigentlich nebensächlich. Was aber wirklich schwerwiegend und problematisch ist, das sind die Ideen des Machtmissbrauchs, die Ideen zum Umgang mit österreichischem Steuergeld und natürlich auch das Verständnis gegenüber der Medienlandschaft in unserem Land.
Soweit Bundeskanzler Sebastian Kurz. Doch gewählt wird in Österreich nicht erst im Herbst, sondern schon am kommenden Wochenende. Dann stehen die Europawahlen an und so wirft auch der Zeitpunkt des gut 2 Jahre alten Skandalvideos viele Fragen auf. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Josef Janning von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Herr Janning, die FPÖ, das ist für viele Beobachter im Ausland keine Partei wie jede andere. Bei ihrer ersten Regierungsbeteiligung reagierte die EU sogar mit diplomatischen Sanktionen. Knallen da jetzt die Sektkorken in Brüssel?
Das wäre noch sicherlich verfrüht, denn so einfach lässt sich das Problem des Rechtspopulismus nicht erledigen, denn es speist sich aus deutlich mehr Quellen als nur dem Verdruss einzelner Wählerschichten.
Es gibt noch keine frischen Meinungsumfragen, wenn wir mal erstmal auf Österreich blicken. Aber was würden Sie aus Ihrer langjährigen Erfahrung als Beobachter sagen? Könnte das zumindest in Österreich der Todesstoß für die Rechtspopulisten sein, für die FPÖ? Oder ist das nur ein Skandal, den man einfach aussitzen kann?
Ich glaube, das kann man nicht aussitzen. Die FPÖ wird, wenn sie überleben will, einen Erneuerungsprozess durchlaufen müssen, der ja schon einmal am Ende der Haider-Ära durchlaufen wurde und den Strache seinerzeit geleistet hat. Auf jeden Fall findet eine Entzauberung, ein Realitätsschock mit den Rechtspopulisten statt. Sie sind, wie diese Affäre zeigt, nicht anders als die Politik, die sie ständig als korrupt, als machtgierig bezeichnen. Und das wird doch in einigen Teilen der Wählerschaft ihren Eindruck nicht verfehlen.
Die Idee der Konservativen in Österreich war ja, die Rechtspopulisten in der Regierung zu domestizieren. Ist das jetzt auch im Hinblick auf andere EU-Staaten der Beweis, dass sowas überhaupt nicht möglich ist?
Da bin ich zurückhaltend. Das kommt jetzt auch darauf an, wie Bundeskanzler Kurz mit dieser Situation umgeht. Hangelt sich diese Koalition nur ohne ihren alten Chef Strache auf der FPÖ-Seite nun bis zu den Wahlen, dann glaube ich, wird das schwierig werden. Er müsste jetzt einen klaren Schnitt vollziehen und die Koalition, die er rhetorisch beendet hat, auch tatsächlich beenden und dann sehen, wie die Wähler mit dieser Entscheidung umgehen.
Heute Mittag gibt es dann weitere Informationen dazu von dem Bundeskanzler. Da hat er eine Erklärung angekündigt. Eventuell wird noch ein Minister fallen. Die FPÖ versteht sich als selbstbewusstes Mitglied auf europäischer Ebene einer Allianz von Rechtspopulisten, ja, zu der auch Marine Le Pen in Frankreich und die deutsche AfD zählen. Diese Allianz will im Europaparlament nach den Wahlen in einer Woche groß auftrumpfen. Wie schwer wiegt dieser Skandal für diese Allianz?
Nun, die Nachrichten aus Österreich sind anderswo ja unwillkommen, denn sie rücken ja auch die anderen Parteien in ein anderes Licht. Man sieht, dass diesen Parteien die Macht und der Machtwechsel über alles geht und dass sie durchaus nicht diese aufrichtigen Volksvertreter sind, als die sie sich immer gerieren. Das könnte dazu beitragen, dass diese Welle des Aufstiegs rechtspopulistischer Parteien, die sich ja wechselseitig beflügelt haben, nun mit dieser Wahl einen deutlichen Dämpfer bekommt. Sie werden zwar stark sein im Europäischen Parlament, aber möglicherweise nicht so, wie sie sich das selbst erhofft oder erträumt hatten.
Glauben Sie denn ganz konkret, dass sich ein italienischer Wähler davon beeindrucken lässt, zum Beispiel in seiner Wahlentscheidung für Matteo Salvini, für die Partei, für die Lega, wie sich die FPÖ in Österreich geriert?
Nein, ich glaube, dass der Effekt insgesamt relativ gering sein wird. Aber sozusagen der Multiplikatoreffekt von den Triumphen oder der Regierungsbeteiligung anderswo selbst Honig zu saugen, der hat doch mächtig gelitten. Es ist nach wie vor zu erwarten, dass in Italien, wahrscheinlich auch in Großbritannien, wahrscheinlich auch in ein paar anderen Ländern, die jeweils euroskeptischsten Parteien das national stärkste Ergebnis bringen. Das ist in sich schon eine ziemlich bedenkliche Tendenz. Ich könnte mir vorstellen, dass der FPÖ-Skandal hier gewissermaßen oben die Spitze wegnimmt, aber mehr nicht.
Und für die Abgeordneten, für die österreichischen Abgeordneten, sprechen wir dann von einer Dimension von 2 oder 3 FPÖ-Abgeordneten, die dann weniger im Parlament sitzen.
Ja, ja.
Mehr ist das nicht.
Nein, mehr ist das nicht.
Einschätzungen waren das von Josef Janning, Wissenschaftler von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Besten Dank. Das Skandalvideo der FPÖ ist ein schwerer Rückschlag für die Populisten in Europa, diejenigen, die beständig schimpfen auf die angeblich korrupten Eliten ihrer Länder und die Elite in Brüssel. Dieser Elitenprotest hat auch die politische Landschaft in Frankreich erschüttert. Seit November mobilisieren die Gelbwesten gegen die Reformpolitik von Staatspräsident Macron. Viele Franzosen fühlen sich alleingelassen von der Regierung. Die Kluft zwischen politischer Elite und Volk ist in den vergangenen Jahren in Frankreich gewachsen. Der Blick auf die EU wird immer skeptischer. Und so gehört die EU neben Macron zu den großen Feindbildern der Bewegung. Kein Zufall also, dass Ende April rund 2000 Gelbwesten in Straßburg, dem Sitz des EU-Parlaments, demonstrierten. Tonja Koch über die gekappten Bande zwischen dem Volk und seinen Vertretern.
Macron Demission, Macron verschwinde aus dem Amt, schallt es dem amtierenden französischen Präsidenten im fernen Paris aus tausenden Kehlen entgegen. Und das seit Wochen, jeden Samstag.
Seit dem 17. November bin ich dabei, seit dem ersten Tag.
Claude, ein gemütlich aussehender Mit-50er, ist im Benfeld in der Nähe von Colmar zu Hause. Er ist wie Raymond ein Gilet Jaune, ein Gelbwesten-Anhänger der ersten Stunde. Gut 100 Kilometer hat Raymond mit seinem plakatierten Kleinstlastwagen zurückgelegt. Kein Weg ist ihm zu weit, um dabei zu sein.
Nicht nur nach Straßburg, nach Paris, nach Épinal, nach Reims, nach überall. Seit dem 17. November, ja, ganz genau.
Was treibt die Menschen zum anhaltenden Protest? Sie strömen aus den ländlichen Regionen in die französischen Metropolen. Die Lust am Krawall kann es nicht sein. Dafür stehen weder Raymond noch Claude und auch nicht seine Frau Martine. Seit über 18 Jahren arbeitet sie auf der anderen Seite des Rheins, in Deutschland.
Die Leute möchten nicht mehr, aber nur, dass es reicht, um zu normal leben.
Als in Paris Notre-Dame de Paris gebrannt hat, innerhalb eines Tages war 1 Milliarde auf dem Tisch von den reichen Leuten. Warum geben sie es nicht den Armen? Und da wird nichts gemacht. Darum sind wir jetzt alle auf der Straße.
Die Revoluzzer, die sich auf der Place de l'Étoile in Straßburg treffen, verlangen nach gleichen Lebensverhältnissen, nach der gerechten Verteilung des Reichtums, nach mehr sozialer Solidarität. Die Leute begehrten auf, weil sie nicht länger von oben herab behandelt werden wollten, fasst es Jean-Jacques zusammen.
On a vécu sur un modèle de pouvoir hiérarchique, voyez.
Ich glaube, dass sich dieses Hierarchiemodell bereits seit Jahrzehnten überlebt hat. Und jetzt haben wir eine Art offene Revolution gegen dieses System.
Une révolte un peu populaire, collective contre ce système.
Auch Raymond, der Mann aus dem deutsch-französischen Grenzgebiet bei St. Avold, stellt die Systemfrage.
Ouais. Der System, das geht nicht mehr. Die Leute, die sollen etwas zu sagen haben. Die großen Leute da, die können nicht mehr für alle jetzt sagen, wir machen so. Wenn es uns nicht gefällt, dann soll es nicht mehr so gemacht werden. Fertig.
Und Damien, ein junger Familienvater, der mit der Familie ins nahe Freiburg gezogen ist, ergänzt.
Die gelbe Westen, es könnte nur in Frankreich passieren. Irgendwo anders gibt es ein echt Demokratiesystem. Ein Dialog. Hier, es ist kein Dialog, das ist ein Monolog.
Mehr Teilhabe lautet ihr Credo. Sie tragen gelbe Westen, aber sie seien doch trotzdem gute Franzosen. Spontan wird auf der Place L'Étoile in Straßburg die Nationalhymne, die Marseillaise, angestimmt. Eine knappe Stunde dauert es, bis sich der Platz füllt. Dann setzt sich die Menge in Bewegung. Nach Angaben der Polizei sind es etwa 2000 Menschen. Darunter ist auch Simone, eine Rentnerin. Wie so viele reckt sie ein Plakat mit der Aufschrift RIC in die Höhe.
Das heißt im Grunde, alle Macht den Bürgern. Wir müssen da was ändern in der Verfassung, dass Volksabstimmungen möglich werden.
Darauf angesprochen, dass Emmanuel Macron ein paar Tage zuvor doch Vorschläge genau in diese Richtung gemacht hat, dass er mehr direkte Demokratie zulassen und auch die Rentner entlasten möchte, reagiert Simon mit einem Kopfschütteln.
Beaucoup de vent. Nix als Wind. Er macht nur Wind. Er hat doch gar nichts Konkretes beigesteuert und schon gar nichts für die Leute mit kleinen Einkommen. Für die, die arbeiten und nicht viel haben.
Et surtout pas pour les faibles revenus.
Die Polizei hat die Innenstadt hermetisch abgeriegelt. Auf den schmalen Brücken, die vom Quai des Pêcheurs zum Straßburger Münster führen, versperren jeweils Gruppen von 10 bis 15 schwer bewaffneten Polizisten die Zugänge. Die Demonstranten fordern die Vertreter der Staatsmacht auf, sich zu solidarisieren. Der bis dahin ruhig verlaufende Demonstrationszug nähert sich nach anderthalb Stunden dem Europaparlament.
Europa heißt für uns, dass Europa zuerst kommt und dann erst die Franzosen.
Die Leute wollen Europa nicht mehr, weil es nicht in unserem Interesse ist. Es verstärkt die Probleme, die wir haben, wie die Arbeitslosigkeit zum Beispiel.
In Frankreich haben wir ein Chômage, das nicht aufhört.
Die Polizei hat den Zugang zu den europäischen Institutionen blockiert. Ein Hubschrauber kreist über der Menge. Rauchbomben werden gezündet, die Polizei setzt Tränengas ein. Viele Demonstranten haben Gasmasken zur Hand oder sind mit Schwimmbrillen und Mundschutz ausgestattet. Die, die nicht darauf vorbereitet sind, ziehen Schals über Mund und Nase, denn das Atmen fällt schwer. Sie rennen los, versuchen der beißenden Gaswolke zu entkommen. In ihren Augen demonstriert die Staatsmacht wieder einmal ihre Macht und im Zentrum Emmanuel Macron. Der französische Hoffnungsträger ist für viele zur Hassfigur geworden. Und wenn es nach den Gilets jaunes geht, soll die Europawahl zur Abrechnung werden mit ihrem Präsidenten.
Jeder muss unbedingt wählen gehen, aber nicht für den Macron.
Ich wähle gegen Macron, egal wen, aber gegen Macron. Weil das ist ein junger Lügner und ein Bandit.
Am Ende des friedlich gestarteten Tages vermeldet die Präfektur schließlich Festnahmen und Verletzte in Straßburg.
Die Kluft zwischen Volk und Eliten in Frankreich, eine Reportage war das von Tonia Koch. Morgen geht es dann an dieser Stelle um die Versuche der Regierung, die Wut der Bürger mit einer landesweiten Debatte zu besänftigen. Thank you. zuckt als nüchterner Beobachter bei der Meldung etwas zusammen, aber die britische Premierministerin Theresa May hat am Wochenende per Zeitungsartikel angekündigt, ihren Brexit-Deal im Juni ein viertes Mal dem britischen Parlament vorzulegen, zusammen mit einem so wörtlich kühnen neuen Brexit-Paket. Wie dieses Paket aussieht, hat May noch nicht verraten. Klar ist indes, dass ihrer Partei in dieser Woche bei den Europawahlen ein politisches Desaster droht. In den Umfragen sind Tories und Labour beispiellos eingebrochen. Die meisten Stimmen dürfte eine Partei auf sich vereinen, die noch nie bei Wahlen angetreten ist, die Brexit-Partei des EU-Kritikers Nigel Farage. Deutschlandfunk-Korrespondent Friedbert Meurer über einen denkwürdigen Wahlkampf-Endspurt.
Nigel Farage ist zurück. Der Chef der neuen Brexit-Partei genießt hier in Sunderland die stehenden Ovationen seiner Anhänger. Sunderland entpuppte sich in der Nacht des Referendums früh als eine Hochburg des Brexits.
Remain 52.000. Leave 83.000!
Über 50.000 stimmten damals für Remain, also für den Verbleib in der EU, aber 83.000 dagegen. Nigel Farage schwelgt nicht lange in Erinnerungen, sondern greift Premierministerin Theresa May frontal an.
She has, in bowing down to every demand made by Monsieur Barnier.
Sie hat sich allen Forderungen von Monsieur Barnier unterworfen. Sie hat Donald Tusks Beleidigungen hingenommen. Sie hat den Angriffen des scheußlichen Guy Verhofstadt auf unser Land nichts entgegengesetzt. Ohne Unterlass attackiert Farage Premierministerin May. Und das Publikum geht begeistert mit. Unterstützung erfährt Farage unter anderem von seiner Parteifreundin Anne Widdecombe. Die 71-Jährige greift jetzt alle an, die für ein zweites Referendum sind.
Who sit at their dinner parties and say, oh poor dears, they didn't know what they were voting for.
Sie sitzen dann bei ihren Dinnerpartys und sagen, die wussten nicht, für was sie da gestimmt haben. Wir haben ganz genau gewusst, wofür wir gestimmt haben.
We knew exactly what we were waiting for.
Ortswechsel. Ein Wohnzimmer in einem Privathaus in Wandsworth im Londoner Südwesten. Der örtliche Regionalvorsitzende der Liberaldemokraten stellt den etwa 30 Mitgliedern und Anhängern der Partei Irina von Wiese vor. Die gebürtige Deutsche ist Spitzenkandidatin ihrer Partei in London.
I am the chair of the Wandsworth Lib Dems and it is my pleasure tonight to have Irina von Wiese here to speak for us.
Der Parteifunktionär spricht den Nachnamen mit Weiß aus. Irina von Wiese korrigiert es kurz. Die Anwältin lebt seit 1996 in London, hat die britische Staatsbürgerschaft angenommen und spricht sich sofort für ein zweites Referendum zum Brexit aus.
We are now really the only party who has a message that we're going to stop Brexit.
Wir sind die einzige Partei mit der Botschaft, dass wir den Brexit stoppen wollen. Labour gehört nicht dazu. Sie bekennen sich nicht eindeutig zu einem zweiten Referendum.
They are not going to come out with an unequivocal pro-second referendum opinion.
Das ist auch eine Spitze gegen die neue Partei der Unabhängigen, Change UK. Deren Position sei doch unklar. Irina von Wieses Wahl gilt zwar als sicher, aber wie lange würde sie dann Abgeordnete in Brüssel sein?
Ich lebe in Hoffnung. Das heißt, ich werde natürlich meine ganze Energie daran setzen, dass Großbritannien in der EU bleibt. Das hieße dann, dass ich meinen Job behalte über den 31. Oktober hinaus, hoffentlich auf 5 Jahre. Und davon gehe ich im Moment aus.
Die Wahlkampfreportage aus London war das von Deutschlandfunk-Korrespondent Friedbert Meurer. In den jüngsten Umfragen liegen Liberaldemokraten übrigens hinter der Brexit-Partei auf Platz 2, deutlich vor Konservativen und Labour. Tag für Tag mit Susanne Fritz und der Frage, warum viele deutsche Gemeinden mittlerweile in Indien katholische Priester rekrutieren. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.